Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den und hallo, Sie hören unsere aktuelle Sendung von Dienstag. Ich bin Ferdinand Hauser und führe Sie heute durch unser Programm. Heute beschäftigen wir uns mit dem Autobahnausbau in Tschechien. Dahingehend wird in diesem Jahr nämlich ein neuer Rekordwert an gebauten Kilometern erreicht. Außerdem blicken wir zurück auf die größte Luftschlacht im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des heutigen Tschechiens. Sie fand heute vor 80 Jahren statt und daran wird heute vielerorts erinnert. Und wir stellen Ihnen heute außerdem den Komponisten Leoš Janáček und sein Werk vor. Zunächst aber kommen die aktuellen Meldungen und die hat heute Martina Schneibergova. Die Nachrichten.
Nach Meinung des tschechischen Außenministers Jan Lipavský ist ein Dialog mit der neuen syrischen Regierung auch wegen der Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat wichtig. Das sagte er am Montag nach der Tagung der EU-Außenminister in Brüssel. Zu Beginn der Tagung trat der ukrainische Außenminister Andrei Sybicha über eine Videokonferenz auf. Lipavský erklärte, die Ukraine sei unter Druck. Im Zusammenhang mit einer weiteren Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes erinnerte der tschechische Außenminister daran, dass Gelder von der sogenannten Europäischen Friedensfazilität immer noch nicht freigegeben worden seien. Es handelt sich laut Lipavský um 6,6 Milliarden Euro, deren Freigabe monatelang von Ungarn blockiert wird. Es wurde zudem eine Diskussion über die Einführung von EU-Sanktionen gegen Georgien geführt, die von den georgischen Oppositionsparteien gefordert werden. Laut Lipavský waren die Sanktionen im Spiel, aber zwei Staaten hätten sie blockiert. Die Regierung versagt der tschechischen Zweigstelle von Transparency International zufolge bei der Einführung von Antikorruptionsmaßnahmen. Schuld daran seien vor allem die Bürgerdemokraten, teilte die Organisation am Dienstag in ihrem Pressebericht mit. Laut dem Bericht toleriert Premier Petr Fiala und vertuscht die Vergehen des Justizministers Pavel Blažek. Die Organisation wirft dem Justizminister unter anderem seine Erklärungen vor, die gegen die Medien und die Staatsanwälte gerichtet waren. Blažek arbeitet seit langem daran, demokratische Institutionen und den Rechtsstaat zu untergraben, so Transparency International. Der Sprecher der Bürgerdemokraten, Jakub Skiva, reagierte auf den Pressebericht der Organisation. Er sagte, die Demokratische Bürgerpartei stelle die moralische Glaubwürdigkeit von Transparency International in Frage und werde darum die Erklärung der Organisation nicht kommentieren. Skiva merkte an, es sei notwendig zu betonen, dass der Regierungsrat für die Koordinierung des Kampfes gegen die Korruption bis zum Herbst dieses Jahres von Michal Šalomón geleitet wurde. Šalomón wurde von der Piratenpartei für den Posten nominiert. Rund 40.000 Besucher haben in diesem Jahr den Prague Visitor Pass gekauft. Das ist um 80% mehr als im Vorjahr. Dies teilte die Sprecherin der Tourismusagentur Prague City Tourism Klára Janderová am Dienstag der Presseagentur ČTK mit. Die meisten Menschen besuchten mit dem Touristenpass die Prager Burg und das Altstädter Rathaus. Der Prague Visitor Pass dient unter anderem als Eintrittskarte in bedeutende Sehenswürdigkeiten und als Fahrausweis im öffentlichen Nahverkehr. Der Prague Visitor Pass wurde am 1. Juni 2022 eingeführt. Am Montag haben die Kunden in Tschechien von den Postämtern 430.000 Pakete abgeschickt. Die stellt in diesem Jahr eine Rekordzahl dar. Im Vergleich mit dem Tagesdurchschnitt vom November sind es um 180.000 Pakete mehr. Dies teilte der Sprecher der tschechischen Post Matyáš Vitík am Dienstag der Presseagentur ČTK mit. Laut Vitík wird die Gesamtzahl der zugestellten Pakete in diesem Jahr im Vergleich mit dem Vorjahr höher sein. Der tschechische Tennisverband möchte im Tennisstadion auf der Prager Moldauinsel Štvanice eine Hall of Fame errichten. Sie soll 2026 eröffnet werden. Dies tat der Verbandspräsident Jakub Kotrba der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes mit. Er wäre froh, wenn daran erinnert werde, wie er was erreicht habe, so Kotrba. Kotrba setzte im Juni dieses Jahres im Amt des Verbandspräsidenten Ivo Kaderka. Die Polizei ermittelt gegen Kaderka wegen Veruntreuung staatlicher Fördergelder. Als erster sollen laut Kotrba in die Hall of Fame eingeführt werden Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jan Kodeš, Petr Korda, Hanna Mandlíková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová und in Memoriam Jana Novotná und Jaroslav Drobný. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Mittwoch wolkig, in Nordwestböhmen gibt es Regenschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius.
111 neue Autobahnkilometer. Das ist die Bilanz beim Straßenbau in Tschechien für 2024 und es ist ein neuer Jahresrekordwert. Wichtiger für die Branche sind inzwischen auch sogenannte PPP-Projekte, bei denen öffentlicher und privater Sektor zusammenarbeiten. Mehr zum Thema hat Daniela Honigmann.
Die Autofahrer in Tschechien erleben in dieser Woche vorgezogene Weihnachten. Fast 100 neue Autobahnkilometer werden bis Samstag freigegeben. Dies betrifft etwa einzelne Abschnitte auf der D48 im Kreis Olmütz oder auf der D55 im Kreis Zlín. Vor allem aber richtet sich am Dienstag alle Aufmerksamkeit auf das Gebiet zwischen Prag und Budweis, wo die D4 um 50 Kilometer verlängert wurde. Nun kommt man von der Hauptstadt per Autobahn bis nach Písek. Martin Kuba, Hauptmann des Kreises Südböhmen, sagte dazu in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Für uns hat diese Woche eine riesige Bedeutung. Der Kreis Südböhmen bekommt nun nicht nur Anschluss an die D4, sondern am Samstag werden wir noch einen weiteren Teil der D3 eröffnen. Sie führt dann als Umfahrung von Budweis bis nach Kaplice. Das alles ist sehr wichtig, damit die Menschen über kürzere Entfernungen schneller von einem Ort an den anderen gelangen. Dies trägt extrem zur Wirtschaft und zum Leben unserer Region bei.
Der Ausbau der D4 ist das erste PPP-Projekt beim Straßenbau in Tschechien. Public-Private Partnership ist die englische Bezeichnung für eine Kooperation des öffentlichen und des privaten Sektors. In diesem Falle hat das tschechische Verkehrsministerium das französische Konsortium Via Salis mit der Ausführung der Baupläne beauftragt. Der Publizist Jan Sura vom Portal Zdopravy CZ gibt eine erste Einschätzung.
Es ist ein Pilotprojekt. Derzeit ist es noch zu früh, den ganzen Prozess zu bewerten, denn Bestandteil dieser PPP-Projekte ist nicht nur der Bau der Autobahn, sondern auch ihr Erhalt in den kommenden Jahren. Es war im Interesse der ausgewählten Unternehmen, alles pünktlich fertigzustellen, damit sie nun die Finanzen für den Autobahnbetrieb einkassieren können. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass diese Art der Finanzierung des Autobahnnetzes nicht ganz billig ist. Mit Blick auf die künftige Belastung des Staatshaushaltes kann das noch zu einem recht großen Problem werden.
Im Falle der D4 zahlt der tschechische Staat insgesamt umgerechnet 720 Millionen Euro an Via Salis. Sura macht auch noch auf ein weiteres zentrales Bauprojekt in Tschechien aufmerksam, nämlich die Weiterführung des Prager Stadtrings. Am Montag ist der östliche Bauabschnitt eröffnet worden, der ab 2027 die D11 und die D1 verbinden soll. 13 neue Kilometer des Stadtrings, der einmal ganze 83 Kilometer messen soll. Bisher ist etwa die Hälfte vorhanden. Verkehrsminister Martin Kupka gibt einen Ausblick für den Nordwestteil der D0.
Für das nächste Stück schauen wir ins Jahr 2030, wenn es fertig sein könnte. Dieses Jahr ist es uns gelungen, den positiven Bescheid zur Umweltverträglichkeit dieses wichtigen Abschnitts zwischen Ruzinje und Březiněvec zu bekommen.
Der Prager Ring hat laut Kupka, ebenso wie die geplante Verbindung D35 zwischen Pardubitz und Olmütz, eine große Bedeutung für ganz Mitteleuropa. Das kann zukünftig auch für die D3 in Südböhmen gelten, wenn sie denn irgendwann bis an die Grenze nach Österreich heranführt. Dass der Autobahnausbau hierzulande so lange dauert, sei ein spezifisch tschechisches Problem, meint Kreishauptmann Kuba.
In Mittelböhmen wird um die D3 wortwörtlich ein Kampf mit den Gegnern geführt. Die Rechtsvorschriften im tschechischen Baugesetz erlauben leider ein Einspruchssystem. Es bietet jedem, der ein Bauvorhaben blockieren oder aufhalten will, breiten Raum. Ich persönlich bin überzeugt, dass die Bearbeitung solch unsinniger Dinge eine viel größere Verzögerung verursacht als etwa die Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens, über die so viel diskutiert wird. Denn jeder Einwand muss ans Ministerium gehen, dann wird erneut Widerspruch eingelegt und dann geht es auf die Gerichtsebene.
So hätten es die Gegner von Bauvorhaben in Tschechien heute wesentlich leichter, die Arbeiten zu verzögern, als die Bauherren, die die Arbeiten zu Ende führen wollten, kritisiert Martin Kuba.
Soweit Daniela Honigmann. Und gebaut wird in Tschechien aktuell nicht nur die Autobahn, sondern auch im Gebäude des tschechischen Rundfunks. Für die Störgeräusche der Bohrer in diesem Beitrag möchten wir uns von daher entschuldigen. Von der aktuellen Lage beim Autobahnausbau kommen wir nun zu einem geschichtlichen Thema. Das Protektorat Böhmen und Mähren war eigentlich kein wichtiger Schauplatz des Zweiten Weltkriegs. Doch am 17. Dezember 1944 kam es in Mittelmähren zu einer großen Luftschlacht und an diese ist am Dienstag in einigen Städten der Gegend erinnert worden. Mehr über die Schlacht und das Gedenken nun von Till Janzer.
Bereits am Dienstagvormittag wurde in Přerov der Opfer gedacht, die vor 80 Jahren die größte Luftschlacht des Zweiten Weltkriegs im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren gefordert hat. Die Veranstaltung fand auf dem städtischen Friedhof statt. Danach schlossen sich Gedenkakte in Troubky, Rokitnice und Olmütz an. Bei der Schlacht am 17. Dezember 1944, die auch als blutiger Sonntag in die tschechische Geschichte eingegangen ist, kamen 63 US-amerikanische Flieger ums Leben und 21 Deutsche. Warum aber spielte sie sich überhaupt über Mittelmeeren ab? Ladislav Mika beschäftigt sich mit der Geschichte der Luftfahrt und sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Die US-Armee entschied damals, in Oberschlesien einen Fabrikkomplex für die Produktion von synthetischem Benzin für die deutsche Kriegswirtschaft zu bombardieren. Dieser Komplex war 1944 in Betrieb genommen worden. Der Operationsstab der 15. US-Luftflotte im süditalienischen Bari bereitete dafür einen großen Luftangriff vor.
Insgesamt 527 amerikanische Bomber vom Typ Liberator B-24 machten sich auf den Weg über die Alpen und das Protektorat nach Oberschlesien. Am Vormittag des dritten Advents sollten sie drei Fabriken der oberschlesischen Hydrierwerke AG in Blechhammer und Odertal zerstören und dann zurückkehren. Allerdings mussten die Maschinen dafür hin und zurück insgesamt 8 Stunden über feindlichem Gebiet fliegen. Das sei das eine Problem gewesen, schildert Mika und ergänzt.
Das zweite Problem war das schlechte Wetter. Es war neblig. Zudem verspäteten sich die 300 Abfangjäger, die die Bomber begleiten und absichern sollten. So kamen einige negative Faktoren zusammen, die dann den glatten Verlauf der Aktion behinderten.
Dabei waren die Amerikaner von der Annahme ausgegangen, dass die deutsche Luftwaffe durch die Lage an der Ostfront und auch im Westen in den Ardennen geschwächt wäre und nur wenig Widerstand leisten würde.
Als die Deutschen jedoch über ihre Radaranlagen, die in Istrien stationiert waren, das riesige Bombergeschwader ausfindig machten, starteten sie den bis dahin größten Einsatz von Jagdflugzeugen, die sie südlich von Berlin stationiert hatten. Zum Aufeinandertreffen mit dem amerikanischen Geschwader kam es dann in Mittel- und Nordmähren.
Es war das Jagdgeschwader 300, das mit 100 Maschinen der Typen Focke-Wulf FW-190 und Messerschmitt BF-109 angriff. Im Dreieck Přerov-Olmütz-Brostějov kam es zur Luftschlacht. Diese spielte sich über der Nebeldecke ab und dauerte rund eine halbe Stunde. Dabei verloren die US-Amerikaner insgesamt 28 Flugzeuge, darunter 22 Bomber und die Deutschen sogar 53 Maschinen, also die Hälfte ihres Geschwaders. Da letztlich noch die verspätete Eskorte zur Luftschlacht hinzustieß, ging der Sieg an die Alliierten. Und die Bomber flogen dann ihre Angriffe auf die Chemiewerke in Oberschlesien. Zahlreiche US-Amerikaner überlebten auch den Abschuss oder Absturz ihrer Flugzeuge. 114 von ihnen gerieten in deutsche Gefangenschaft. Laut späteren Berichten halfen aber auch einheimische tschechische Widerstandskämpfer den abgestürzten Fliegern aus Übersee. Die gefallenen Amerikaner wurden begraben, aber schon im Oktober 1946 seien die sterblichen Überreste exhumiert worden, schildert Ladislav Mika.
Es war ein umfangreiches Vorhaben. Die Regierung in Washington hatte die Exhumierung der gefallenen Flieger angeordnet. Ihre sterblichen Überreste wurden auf einen Soldatenfriedhof in Frankreich gebracht und einige von ihnen später auch auf den Nationalfriedhof Arlington in den USA.
An den Absturzorten in Mittelmeeren erinnern mittlerweile zahlreiche Gedenksteine an die Opfer der Luftschlacht.
Sie hören noch immer Radio Prag International. Zum Schluss unserer heutigen Sendung blicken wir nun auf das Leben des berühmten Komponisten Leoš Janáček zurück. Er wurde im heutigen Mährisch-Schlesischen Kreis geboren und ist sicher die größte Persönlichkeit aus dieser Region Tschechiens. Im Folgenden stellt Ihnen Till Janzer Leoš Janáček vor. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise vom Dezember vergangenen Jahres.
Die Gegend an der Grenze Mährens und Schlesiens wurde während der industriellen Revolution zu einem Zentrum der Kohleförderung und Stahlindustrie. Sucht man nach einer der Persönlichkeiten, die von hier stammen und weltweit berühmt wurden, wird man auf einem Gebiet fündig, das weit entfernt scheint von der Schwerindustrie, nämlich in der Musik. Leoš Janáček gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und wurde 1854 in Hukvaldi geboren, einem kleinen Dorf am Rand der Beskiden. Sein Vater war örtlicher Lehrer. Jiří Zahradka ist Musikologe an der Masaryk-Universität in Brünn.
To nebylo jaksi sociální postavení tak bezvýchodné.
Die soziale Stellung des Vaters war sicher nicht schlecht, wenn dies nicht in einer sehr armen Gegend gewesen wäre und die Familie nicht 14 Kinder gehabt hätte. Deswegen blieb die Mutter trotz ihrer recht guten Bildung zu Hause und das Geld langte hinten und vorne nicht. Dazu zeigte sich beim Vater eine Erkrankung des Herzens. Darum entschieden sich die Eltern, Leoš in ein Kloster zu geben, damit er dort versorgt war.
Bude muset jít z domu, aby se o něho někdo postaral v rámci fundace.
So kam der Junge mit 11 Jahren an die Schule des Augustinerklosters in Altbrünn. Das Glück wollte es, dass dort der Priester Pavel Kšiškovský den Ton angab.
To byl prostě číslo jedna skladatel a osobnost hudební.
Er war einfach die Nummer eins, ein Komponist und eine musikalische Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts in Brünn. Die Aufgabe der Schüler war vor allem, die Musik im Kloster und in der Basilika Maria Himmelfahrt zu gestalten. Der kleine Leoš, der damals noch Leo hieß und sich erst später umbenannte, lernte Klavier und Orgel. Und die Kinder sangen natürlich. Janáček erhielt eine sehr gute musikalische Grundausbildung.
Nach der Klosterschule wechselte Leoš Janáček dann ans deutsche Realgymnasium und von 1869 bis 1872 studierte er an der K&K Slawischen Lehrerbildungsanstalt in Brünn. Auch dort wurde er musikalisch weitergebildet.
Der entscheidende Moment kam aber, als Janáček als Nachfolger von Kšiškovský die Leitung des Klosterchors in Altbrünn übernahm. Dies war eine der wichtigsten musikalischen Funktionen in der Stadt. Dabei war er erst 18 Jahre alt. Danach ging Leoš Janáček nach Prag und studierte dort 1874 und 1875 an der Orgelschule. Dabei absolvierte er immer 3 Jahrgänge innerhalb eines Jahres. Er war also ausgesprochen gut. Ein weiterer Impuls kam 1886, als er Leiter und Dirigent des wichtigsten Chores in Mähren wurde. Das war der Philharmonische Verein Beseda Brněnská. Mit dem Ensemble studierte er große Konzertaufführungen ein, die die tschechische Minderheit im damals deutsch geprägten Brünn gar nicht kannte. Das waren beispielsweise Mozarts Requiem oder Beethovens Missa Solemnis oder auch Dvořáks Kantaten.
Zudem bildete er sich noch an den Musikkonservatorien in Leipzig und Wien weiter. Bereits 1881 hatte Janáček eine eigene Orgelschule in Brünn gegründet, für die er auch zu komponieren begann. 1881 war zudem das Jahr, in dem der Komponist heiratete, und zwar seine ehemalige Musikschülerin Zdenka Schulzowa, die damals 16 Jahre alt war. Sie war die Tochter des Direktors der K&K Slawischen Lehrerbildungsanstalt, an der er zunächst studiert und danach auch unterrichtet hatte. Laut dem Musikwissenschaftler Zahradka war Janáček auch wegen seiner langen Zeit im Kloster allerdings nicht sonderlich erfahren mit Frauen. Und das sollte sich leider gerade in der Ehe zeigen.
Janáček, když si vzal Zdenku, tak byl...
Als er Zdenka heiratete, war er sehr verliebt. Aber gleich nach der Hochzeit wurde klar, dass sie beide sehr unterschiedlich waren. Janáček war sehr intelligent und gebildet, zielstrebig und temperamentvoll. Und sie war das genaue Gegenteil. Er dachte, sie würde den Laden schmeißen, doch so war sie nicht. Trotzdem blieben sie zusammen und hielten dies sogar bis zum Schluss aus. Dabei wurden sie von Schicksalsschlägen heimgesucht. Ihr Sohn starb nach 2 Jahren und ihre Tochter Olga dann mit 21 Jahren, was Janáček nur schwer verarbeitete. Olga war wohl der einzige Mensch in seinem Leben gewesen, den er wirklich geliebt hatte. Auch dieser Schicksalsschlag hat wohl der Ehe dauerhaft geschadet.
Vor diesem eher schwierigen familiären Hintergrund begann Leoš Janáček jedoch langsam auch erste Erfolge als Komponist zu feiern. Zunächst war sein Schaffen stark von der mährischen Folklore beeinflusst, wie zum Beispiel die Lachischen Tänze von 1888 als sein erstes wirklich reifes Werk. »1894 begann der Komponist mit der Arbeit an seiner Oper »Je Pastorkinja«, auf Deutsch »Jenufa«. Das Besondere, das Werk fußte als erste Oper überhaupt auf einem Prosatext. Und sie sollte den einst hochbegabten Jungen, der aus einer armen Familie stammte, zu Weltruhm verhelfen. Doch zunächst sei ihm die Anerkennung versagt geblieben, schildert Jiří Zahradka.
Janáček versuchte die Oper, als er sie 1903 fertiggeschrieben hatte, dem Nationaltheater in Prag anzubieten. Doch dort hielt man das Werk nicht für würdig für das Hohe Haus. Dabei war die Oper höchst modern, mit einem neuen Konzept, einem neuen musikalischen und dramaturgischen Zuschnitt. 12 Jahre gingen Janáček wegen der Ablehnung in Prag verloren.
Ihre Premiere feierte die Oper deswegen in Brünn. Erst 1915 kam es zu einem Umdenken bei der Leitung der wichtigsten Bühne in den böhmischen Ländern, auch weil sich Freunde des Komponisten für ihn einsetzten. 1916 fand dann auch im Nationaltheater die Premiere von Je Pastorkinja statt.
Die Premiere verlief besser als zu erwarten gewesen war. Und dann schrieb auch noch ein wichtiger Mensch im weiteren Leben von Janáček, nämlich Max Brod, eine schöne Kritik in Berlin. Er machte zudem den Wiener Musikverlag Universal Edition auf den Künstler aufmerksam. Innerhalb von 2 Jahren wurde Janáček nun ein weltweit gefeierter Künstler.
Da war der Komponist bereits über 60 Jahre alt. Aber Max Brod hatte wirklich großen Verdienst an diesem Aufstieg, vor allem, weil er die Oper kurz darauf ins Deutsche übersetzte. Wie sehr er dem Komponisten damit geholfen haben muss, schilderte der Autor und Verleger aus Prag fast 50 Jahre später in einem Interview, das sich im Archiv des Tschechischen Rundfunks befindet. So sagte Max Brod in der Aufnahme vom Juni 1964.
Zu meiner Überraschung erschien plötzlich eines Tages, ich glaube es war ein Sonntag, als ich noch im Bett lag oder eben aufgestanden war, Janáček in meiner Wohnung. Ich kannte ihn nicht, ich hatte ihm nur geschrieben und sagte, jetzt gehe ich schon seit 6 Uhr früh vor Ihrem Hause auf und ab. Er war nämlich mit dem Nachtzug aus Brünn gekommen und denke darüber nach, wenn ich Sie als Übersetzer gewinne, so werde ich endlich Erfolg haben. Wenn Sie aber die Arbeit ablehnen, so ist wieder alles beim Alten, trotz Ihres schönen Artikels, der auch mich aufmerksam gemacht hat.
Durch Max Brods Übersetzung kam Leoš Janáček noch zu Lebzeiten zu dem Ruhm, den er verdient hatte. Denn der Musikologe Sahradka hält ihn für einen der 5 bedeutendsten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts. Dazu trug auch bei, dass Janáček in den letzten 8 Jahren seines Lebens ungewöhnlich produktiv war. In der Zeit der ersten tschechoslowakischen Republik entstanden zwischen 1920 und 1928 viele seiner wichtigsten Werke, wie die Opern Katja Kabanova, Liška Bystrouška oder auf Deutsch Füchslein Schlaukopf und Věc Makropoulos, also die Sache Makropoulos, oder weitere Kompositionen wie seine beiden Streichquartette, die Glagolitische Messe und die Sinfonietta.
Je to neuvěřitelný. Čím byl ten Janáček starší, tím psal modernější a progresivnější hudbu. Mladší hudbu.
Es ist unglaublich, aber je älter Janáček war, desto moderner und progressiver wurde seine Musik. Sie klang so jung, als ob bei ihr die Uhr rückwärts ticken würde. Das ist geheimnisvoll. Ich kenne jedenfalls kein Beispiel eines anderen Komponisten, der in den letzten Jahren seines Lebens, also als alter Mann, ein solch jugendliches Werk voller Energie geschaffen hat.
Mladistvé, plné energie dílo.
Dabei sei Leoš Janáček eher ein Zeitgenosse von Antonín Dvořák gewesen, betont der Experte. Zugleich zog es den Komponisten in den letzten Jahren seines Lebens auch wieder verstärkt in seine Heimatregion. 1921 kaufte er sich in Hukvaldi ein Häuschen und ein Stück Wald. Er suchte dort Ruhe und Erholung, denn nie hatte er den Bezug zu seiner Heimat verloren.
Der Ort Hukvaldi war für ihn wichtig. Dort war er geboren, er hatte dort seine Wurzeln, auch wenn er mit 11 Jahren weggegangen war und lange Jahre nicht dorthin zurückkehrte. Später fuhr er immer häufiger hin, in den 1890er Jahren bereits sehr häufig und fühlte sich dort wohl. Ein Teil seiner Familie lebte dort und er hatte dort Freunde. Aber ich weiß nicht, ob er dorthin fuhr, weil er sich als echter Walache fühlte und feste Wurzeln spürte, oder als Herr aus der Stadt, der seine Wochenenden gerne dort verbrachte.
Allerdings betont Jiří Zahradka, dass musikalisch betrachtet die Stadt Brünn der wichtigste Ort im Leben des Komponisten gewesen sei. Zugleich erfahre Janáček von der Stadt nicht jene Huldigung, die ihm eigentlich zustehe, findet der Musikologe.
Der Autor, der sich auf dem ganzen Welt
Dabei wird seine Musik auf der ganzen Welt gespielt, er wird geehrt und er ist sehr lebendig. Und er ist genauso modern wie vor 100 Jahren. Er hat noch dieselbe Aussagekraft. Aktuell, modern, effektvoll, wahrhaftig wie damals. Es gibt nur wenige Künstler, denen dies so widerfährt.
Till Janzer hat über Leben und Werk von Leoš Janáček informiert. Alle Folgen unserer Serie Entdeckungsreise durch Tschechiens Kreise finden Sie auf unserer Website online zum Nachhören. Ich bin Ferdinand Hauser und verabschiede mich für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.